Racing Bloke Podcast.
Hallo und herzlich zu einer neuen Ausgabe von Racing Block Podcast. Wir machen heute mal eine Spezialsendung, mehr oder weniger. Und zwar unterhalten wir uns nur über Prototypen. Alle anderen können, die sich nicht dafür interessieren, können ja fast schon wieder abschalten. Nein, aber es ist ja spannend, denn die WEC und die IMSA sind zusammen unterwegs, und zwar am kommenden Wochenende in Sebring, auf dem Traditionsrumpelkurs, dem ehemaligen oder ich glaube sogar noch Flugplatz. Ist ja noch eine Nutzung der Flugplatz, weißt du das einer? Ja, ist glaube ich noch, ne?
Also nicht mehr das Urgelände, da ist jetzt so eine angeschlossene weitere Ebene, und deswegen sieht man bei vielen Aufnahmen auch diese großen Verkehrsflugzeuge im Hintergrund, aber genau, dazwischen geparkt werden.
Ja, und das ist natürlich, da haben wir ja schon lange drauf gewartet, dass wir so einen schönen direkten Vergleich haben zwischen der IMSA und der WEC. Dann ist es natürlich auch toll, dass die WEC mal wieder in Sebring ist, wo sie ja jahrelang gefahren sind und dann halt leider nicht mehr irgendwann. Und dass sie jetzt da zurückkehren, das ist schon toll. 1000 Kilometer Rennen ist es? Oder was war's?
Meilen.
Meilen, 1000 Meilen, 1800 Kilometer. Naja, es soll ja auch ein Langstreckenrennen sein. Sind sie ein bisschen länger unterwegs? Es ist also ein ganz schön volles Wochenende, was wir da vor uns haben. Die Formel 1, den Podcast dazu hatten wir ja letzte Woche schon, zusammen mit dem Start der IndyCar, ist natürlich auch unterwegs, und die WEC ist unterwegs und die IMSA ist unterwegs, und alle sind in, das halbe Team ist irgendwie vor Ort in Sebring.
Wenn schon alle in Florida sind, müssen wir da ja auch hin.
Ja, das stimmt wohl. Ich muss wieder alles alleine machen.
Du machst es aber auch halt so gut. Das ist ja eher dein Problem.
Nein, das machen wir ja auch gerne. Vor allen Dingen toll, dass unser Team da so mit so vielen Leuten vor Ort ist. Ihr werdet sicherlich auch vielleicht sogar ein bisschen was, wenn es sich technisch einrichten lässt, ein bisschen was so Sprint-Podcast-mäßig einwerfen oder so. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, die WEC ist also erwacht aus ihrem Winterschlaf, aus ihrem langen, geht jetzt quasi dann schon auf die Zielgerade der Saison. Es kommt ja renntechnisch nur noch das Rennen in Sebring, dann Spa und Le Mans. Dann ist die Saison schon wieder rum. Ganz kurz können wir, glaube ich, durch die Entry-List durchgehen, wobei sich da nicht so viel getan hat. Das Einzige, was vermisst wird und auch nicht mehr auftaucht in der LMP1, ist das Ginetta-Team. Die haben es wohl, glaube ich, endgültig aufgegeben, nachdem sie kein Geld zusammenbekommen haben. Oder hast du da noch was anderes gehört? Weil sie sind auch nicht auf der Nennliste für Le Mans.
Nö, scheint es wohl in die Brüche gegangen zu sein, weil man auch einfach nicht die Geldquelle aus China mehr aktivieren kann. Also ja, so im Nachhinein, lässt sich natürlich immer dann kritisieren, aber im Nachhinein war das wohl so dermaßen auf tönernen Füßen, dass das schon wieder ein Chaos bei Aston Martin war.
Ja, war nicht so schön. Wir haben also dann die beiden Toyotas, das ist klar, auch eine übliche Besetzung, auch mit Herrn Alonso am Start.
Deswegen wird er am Folgetag leider nicht fahren, kann man schon mal vorwegnehmen.
Jappa, aber er ist und er muss halt seine Verpflichtung bei Toyota erfüllen, die das Rennen auch gewinnen werden. Da brauchen wir uns auch nicht lang drüber unterhalten.
Mit den Skidplatten aufpassen.
Genau, das ist das Einzige, denn es ist bekannt, dass die Ruppelstrecke ein wenig an den Unterboden nagt. Da ist ja auch nicht, ist ja auch nicht der erste. Es gibt schon einige, die da aufgefallen sind oder da Probleme hatten. Dabei ist aber bei den Rebellions, also gut, wir haben über den Winter hat es ein bisschen, haben sie glaube ich nochmal an der Bob gedreht, ne, bei den Nicht-Hybriden. Aber es ist, glaube ich, nicht davon auszugehen, dass irgendjemand die Toyota wird schlagen können. Das wäre jetzt für mich eine große Überraschung. Rebellion ist da auch gut besetzt, wie üblich, mit Jani, Besch und Senna in dem einem Auto und dann Bertrand, Thomas Laurent und Melendez im anderen Auto. Beide ziemlich gleich, was die Qualität angeht, wobei so leichte Vorteile halt bei der Startnummer 1 sind mit Jani, Besch und Senna. Dann haben wir beide SMPs, sind damit, da ist mittlerweile Brandon Hartley untergekommen. Bei dem einen Auto teilt sich das Auto mit einem ehemaligen Formel 1 Pilot, nämlich Vitali Petrov und Mikhail Aleshin. Nicht Formel 1, aber sehr schnell, wie wir wissen. Und in dem anderen sitzen Sarasa Ordonez und Sirotkin, der auch arbeitslos ist, beziehungsweise ist Testpilot bei Renault in der Formel 1. Aber fährt jetzt eben auch bei SMP, seinem Geldgeber, plus Dragon Speed, die auch am Start sind mit Henrik Hettmann, Ben Haley und Renger van der Sande. Schöne Kombination. Waren auch schnell, haben immer so ein bisschen das Problem bei Dragon Speed, dass die so ein bisschen technisch schon mal das Auto so seine Macken hat und dementsprechend das ist schwierig. Interessant insofern auch, weil sie auch den BA1 fahren, also wie SMP, aber halt mit dem Gibson-Motor und nicht mit dem AEA-Motor. Mal gucken, wer davon länger durchhält.
Wird wirklich interessant werden, weil wenn ich an Le Mans zurückdenke, hatten ja beide Spezifikationen Probleme, über die Distanz zu kommen. Und wie schon erwähnt, Sebring ist nicht gerade autoschonend. Ich glaube, um die muss man sich keine Sorgen machen, um die BA1. Aber wir werden sehen.
Aber ich meine, im Grunde genommen geht es halt um Platz, geht's um den Platz 3, um den man kämpft, halt hinter den Toyota. Gut, kann ja auch mal ein Toyota ausfallen, gerade in Sebring. Vielleicht dann auch mal um Platz 2, aber da muss man dann schon sagen, dass die Rebellion da klar im Vorteil, glaube ich, sind. Weil die SMP sind schnell, aber haben halt, wie gesagt, mal technisch ein bisschen auch Probleme gehabt. Von daher gehe ich davon aus, dass die Rebellion das schon schaukeln werden. LMP2, relativ dünnes Feld mit 7 Autos, ist halt nicht Le Mans.
Das ist auch so der aktuelle Trend leider in der LMP2 und der WEC, dass die aktuell stark federn lässt.
Ja, die LMP2 ist so ein bisschen nicht im Niedergang, aber sie leidet halt so ein bisschen. Bei der IMSA wissen wir ja, da kommen wir gleich noch zu, aber eben auch, meine ELMS ist ganz gut belegt, ja, fast 40 Autos oder so, da läuft's ganz gut. Aber in der WEC ist es ein bisschen dünn. Da haben wir TDS Racing, den Dragon Speed, beide Jackie Chan und den Signatec. Das sind so die, das sind dann auch schon die Favoriten, wie sie so genannt sind. Dann gibt's noch das lustige Racing-Team Nederland, die das ja mehr oder weniger aus Spaß fahren. Mit Fritz van Aert, das ist der Teambesitzer, Guido van der Garde, der noch ein bisschen unterwegs ist, immer sehr schnell unterwegs ist. Auf jeden Fall. Und Nick de Vries haben sie sich dazu geholt, ebenfalls nicht gerade langsam.
Das ewige Talent.
Ja, leider nie so richtig rausgekommen. Nicky de Vries war ja auch lange in der GP2 unterwegs, aber ist mit Sicherheit schnell. Ist lustigerweise Gold, während Guido van der Garde noch Platin ist, immer noch.
Also, bis auf Van Aert, wo es ja schön ist, dass er das Team finanziert, ist die Besetzung echt ziemlich gut.
Ja, die sind schnell. Van Aert ist natürlich langsam. Aber die haben zum Beispiel letztes Jahr in Le Mans sind sie fast durchgekommen und die waren auch teilweise relativ, also haben sich dann so nach vorne geschwommen halt, ne, so im Laufe der Zeit. Die sollte man nicht unterschätzen, kein Siegkandidat und der Dallara ist jetzt auch nicht das allerbeste Chassis in der LMP2 gegen den Orica, aber naja. Und dann haben wir noch das Labra-Auto, das allerdings auch nicht so gut besetzt ist, mal abgesehen von Gunnar Janett, der drin sitzt mit Erwin Creed und Romano Ricci, die beiden Franzosen, in dem Ligier, der jetzt auch nicht wirklich konkurrenzfähig ist gegenüber dem Orica. Aber wenn man sich halt anguckt, da muss man sagen, die Dragon Speed Mannschaft ist extrem gut belegt mit Ricardo Gonzalez, Pastor Maldonado und Anthony Davidson. Das ist so mein Siegkandidat. Kein Widerspruch, gut.
Ja, es stimmt schon, aber da muss man quasi ja immer dann den Bruder im Geiste nennen, nämlich Signatec Alpine, die ja auch vom ACO mal gerne gesehen sind, mit Lapierre, Nicrau und Thierrier.
Ja, stimmt natürlich, ja.
Also das ist ja auch schon der Klassiker mittlerweile seit 2-3 Jahren.
Ja.
Ich finde es ganz spannend, dass sie den einen Jackie Chan von dem Malayan-Team umgebaut haben, mitten in der Saison, witzigerweise, und mit Stevens King, Hanemar Hansen. Also die Malayan waren schon nicht schlecht, aber das ist eine ganz andere Hausnummer jetzt.
Ja, klar, Heinemeier Hansen, quasi so der Edelgentleman. Jordan King, Will Stevens, auf jeden Fall eine Will Stevens ist solide, Jordan King auch. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass eben die Signatec und der Dragonspeed, das sind so die beiden, um die es gehen wird. TDS mit Perodo, Vauxier und Loic Duval ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, aber ich, wie gesagt, ich tippe mal auf Dragonspeed auch für Sebring. Die Pro ist auch unterwegs, da hat sich gar nichts getan, logischerweise. Wir haben die beiden Porsche, wir haben die beiden neuen Aston Martin, die jetzt so langsam auch mal in Schwung gekommen sind. Wir haben die beiden BMW, die immer noch nicht in Schwung gekommen sind. Wir haben die beiden Ford GT, die beiden Ferrari und den, oh, wir haben nur einen. Und wir haben eine Corvette bei.
Yay. Das ist schöner Gaststarter immerhin.
Das ist ein Gaststart, mehr oder weniger, genau.
Wobei man bedenken muss, für dies ist natürlich ein Kraftakt, weil die ihr US-Team dafür quasi splitten müssen. Also kann man schon fast dankbar sein, dass sie den Schritt gegangen sind.
Ja, Magnussen, Gracia und Rockefeller sind unterwegs, was die übliche gute Besetzung ist. Ansonsten hat es bei den Fahrern hat sie auch nichts getan.
Quasi genau, nur bei der 67 von Ford unter anderem mit Bomarito noch dazu genommen. Ja. Also so ein paar Anpassungen für das Format, aber nichts Weltbewegendes.
Nichts Weltbewegendes, nö. Favoriten in Sebring, würde ich sagen, Ford.
Die Porsche darf man nicht schätzen.
Ja, Porsche, die waren, also zumindest die US-Variante ist ja ganz gut unterwegs, die von Core Motorsport gemacht wird. Das hier in der WEC ist ja von Mantai. Natürlich immer schnell. Weiß aber nicht, ob die Strecke in Sebring den Porsche so liegen.
Es ist auch, glaube ich, schwer, wirkliche Quervergleiche zu den IMSA-Ergebnissen zu ziehen, wo die Ford ja meistens gut damit dabei sind. Ja, es ist interessant. Also vor allem habe ich da Sorgen um Teams wie Aston Martin oder eigentlich nur Aston Martin, weil die als einzige keine Erfahrung mit der Strecke haben. Rennerfahrung. Denn man kann schon von GTLM-Daten durchaus rüberziehen.
Waren die beim Test jetzt auch? Nicht mitbekommen.
Ja, schwierig. Man hat ja nur mal die Toyota gesehen, die dann liebsten abgefilmt worden sind. Aber natürlich, die Teams mit US-Parallelorganisation haben natürlich extrem Vorteile in Sachen Daten.
Und ja.
Dann die Reifen jetzt ja auch quasi gleich sind. Also es wird aber, glaube ich, schon interessant und spannend werden. Vor allem auch durch die Bob-Unterschiede. Also ich bin
durch
schon
die Bob-Unterschiede wird es interessant. Klar, wir werden immer ein enges TE Pro, auch die M8 werden sicherlich eine Rolle spielen, die das ja auch meistens über eine etwas veränderte Strategie immer versuchen, sich da vorne festzusetzen. Dann wissen wir, dass Sebring es häufig kleinere Aussetzer mal geben kann und dementsprechend auch die Gelbphasen schon mal länger sind. Also da spielt eine Strategie, spielt dann schon eine größere Rolle. Da kann BMW also durchaus eine kleine Überraschung gelingen.
Corvette würde mich wundern, Corvette ist das einzige Team, was für mich so ein bisschen rausfällt aus dem extrem großen Favoritenkreis, weil ich dem ACO da eine etwas undankbare BOP jetzt einfach mal vorwerfen möchte.
Ja, das haben sie nicht besonders gut gelöst, das stimmt wohl. Aber nur ist die Corvette halt auch alt, ne? Ich meine, der Ferrari fahren eben in der neuen Evo-Variante.
Es gibt halt kein zugedrücktes US-Auge wie in der IMSA. Das ist
genau, das ist in der IMSA wird das halt alles so, die werden da ein bisschen hinterherfahren mit der Corvette, das ist klar. In der AM haben wir 9 Autos, ist auch nicht wahnsinnig viel, aber okay. Da gibt es, hat sich auch nichts getan, ist auch nichts Neues dazugekommen oder weggefallen. Hat sich also nicht wirklich was getan. Ich denke, hier sind es tatsächlich weil sie das neuere Auto haben, die Porsche, ne, die man da im Auge
haben
muss.
Kein Anspruch von mir, die haben auch dominiert bisher über die Saison gesehen, deswegen wäre alles andere
eine Überraschung. Genau, und das Auto eben von Dempsey mit Christian Ried, Endlauer und Matt Campbell, das ist halt das Auto, was man da...
Muss man sich mal überlegen, dass das ein AM-Auto ist. Mit einem Porsche Werksfahrer, einem Porsche Junior und einem, wie ist das gerade so schön genannt, Herrenfahrer Plus, Premium-Herrenfahrer.
Herrenfahrer, Premium-Herrenfahrer, genau.
Sehr schön.
Ja gut, der Aston Martin, aber der Aston Martin ist halt ein bisschen alt, da hast du halt natürlich auch diese Kombination Dalla Lana, Pietro Lamy und Matthias Lauda. Ist ja auch nicht so langsam, ne? Diese Kombination, aber der ist halt auch ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt, der Aston Martin.
Wen man mal positiv erwähnen muss, wenn mich die Wikipedia-Liste zur Wertung nicht anlügt, Team Project One, die relativ solide tatsächlich führen.
Und Perfetti, ja, die haben Glück gehabt bei einigen Rennen und sind dementsprechend halt relativ weit nach vorne gerutscht. Ja, dürfte ein spannendes Rennen werden, das ja am Freitag ist, ne?
Ja, leider ein bisschen über die Nacht hinweg, aber das sind wir auch schon gewöhnt, leider Gottes.
Das sind wir gewohnt. Das kann man sich dann parallel die Formel 1 in Australien anschauen. Also ich jetzt. Ich habe mir das Wochenende auch schon freigenommen.
Komplett. Sehr gut.
Damit da auch nichts dazwischen kommt. Mal gucken, wann ich schlafe. Ja, so viel zum WEC-Rennen. Und dann müssen wir noch ein paar schnelle Worte verlieren zum WEC-Zukunft. Denn wir fahren jetzt zwar noch eine Saison, die 1920er Saison in dieser Konstellation, also mit diesen Autos, aber ab 2020 sollte ja dann, also der Saison 2020-21, sollte ja dann das Hypercar-Reglement kommen. Nur kommt das?
Ich glaube, Fragezeichen. Die Leute, die das wirklich noch mit vollem Herzen hoffen, die kann man, glaube ich, mittlerweile in einer Hand abzählen. Und das sind die Oberen beim ACO.
Ja, wer ist denn noch überhaupt im Rennen?
Also der eigentliche Treiber ist ja Toyota. Deswegen auch die großen Anforderungen an das Hybridsystem.
Ja.
Und dann haben wir ja noch die kleinen, wo wir die auch immer ein bisschen belächeln, mit Bicolis, die übrigens noch als kleiner Einwurf nicht mitfahren können in Sebring, weil sie ja den Motor wechseln. Fällt mir jetzt auch in dem Zusammenhang ein.
Stimmt, ich habe vergessen. Ne?
Und das sind so... Die einzigen, die so halbwegs gesagt haben, wir fahren Hypercar, es kommt natürlich der Einwurf, was ist mit Aston Martin? Da sage ich nur aktuelle Bilanzzahlen, die schauen gar nicht gut aus.
Ja.
Und als weitere Geschichte, die anderen Teams und Hersteller, die jetzt noch im Herstellerkreis drin sind, wenn überhaupt, sind auch nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Deswegen schmilzt das radikal und hinter den Kulissen soll es brodeln, extra Verhandlungen, neue Pläne, GTE Plus, also Hypercar Tourenwagen, muss man sich auch mal überlegen. Alles ist in den Hut geschmissen und die Zeit läuft einfach radikal davon. Ist eigentlich jetzt schon weggelaufen.
Jupp. Also normalerweise müsste man jetzt anfangen, wenn du jetzt in anderthalb Jahren ja im Rennstrecken August 2020.
Genau, dann müsste man den Prolog aber, glaube ich, noch aussetzen, weil der relativ früh ist.
Ja, aber du willst ja 20, also normalerweise ist was so.
Genau, es ist jetzt
August, irgendwie in dem Dreh rum.
Müssen jetzt so 15, 16 ernsthafte Monate sein und dann selbst dann ist es relativ knapp.
Ja,
und ob sich das ein halt großer Weltkonzern antun kann, ist die andere Frage.
Naja, du brauchst einen Motor, der auf dem Prüfstand ist.
Ja, das ist das größte
Problem. Du kannst ja nicht mit was für Motoren sollen die denn starten?
Und ja, das ist der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Man könnte jetzt vielleicht das gerade so hingeschustert bekommen, aber kein Hersteller wird das mögen, sofort aus dem Stand mit halbwegs entwickelter Technik in den Rennbetrieb überzugehen. Wir sehen es bei GTE, wie weit die vorher getestet werden.
Genau. Also da wird ja ein Jahr getestet an den Autos. Und die Entwicklung fängt ja auch sehr, sehr früh an bei sowas. Also das funktioniert so nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es noch kommt. Es gibt jetzt wohl eine Überlegung, dass man nicht eine GTE Plus macht, aber die kommt wohl, hat wohl auch tatsächlich Ferrari ein gewisses Interesse. Also die Idee vom ACO ist ja, diese Hypercars quasi neu zu entwickeln. Also dass neu aufgebaute Autos sind. Jetzt gibt es eine Überlegung, die kommt wohl von McLaren und auch wohl von Ferrari, die gesagt haben, sei alles Quatsch. Wir haben ja im Grunde schon Hypercars, nämlich zum Beispiel Ferrari den FXX zum Beispiel oder den LaFerrari. Und McLaren hat den P1 beziehungsweise Senna. Also das sind ja Autos, die jetzt schon genügend Leistung verfügen. Und die dann aber auch einen direkten Bezug haben zum zur Herstellung, also zu dem Fahrzeug, eben was man kaufen kann. So ein Hypercar hat jetzt auch mal, ist ja wieder ein Prototyp, hat ja keinen Bezug in dem Sinne. Und da gibt's wohl die Überlegung, dass man auf diese Fahrzeuge ausweicht.
Was natürlich ein bobtechnischer Albtraum wird, also das ist schon mal klar. Und was mir im Laufe des Tages in den Kopf gekommen ist, die sind zwar anders entwickelt, viel sicherer als Straßenautos, aber trotzdem müssen die ja nochmal großflächig umgebaut werden, um an die Standards ranzukommen, die im Motorsport relevant sind.
Ja, du kannst dann im Grunde genommen, musst du darunter einen Prototypen setzen, halt von der Sicherheitszelle her. Nicht einfach dieses normale Fahrzeug nehmen.
Aber dieses reine Denken, wir machen eine Tourenwagenserie mit Hypercars, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
Das ist noch, ja, ich meine, gut, Le Mans kommt ja daher, ne, in dem gewissen Sinne. Also früher mal, aber natürlich ist der Prototypengedanke eben auch genauso verankert in der Geschichte von Le Mans. Ich will mit diesem Hypercar alles, was sie aber jetzt machen, ist halt auch wieder so halbgar. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt halt den Senna und den LaFerrari oder FXX Ferrari und mal gucken, und Porsche hat doch bestimmt auch noch irgendwas im Angebot und so. Erstmal kannibalisierst du dir ja da die GTE und weiß auch gar nicht, ob das so wahnsinnig für den Zuschauer so wahnsinnig dann spannend ist, wenn also fällt die GTE dann weg. Zum Beispiel, was machst du denn mit denen?
So was richtig, macht man mit der LMP2? Also wenn das Tourenwagen werden, ja, dann ist das ja ein Albtraum von der Einstufung von der LMP2.
Von der Einstufung ist ein Albtraum, weil die LMP2 ist natürlich Abtrieb haben, ja. die Tourenwagen. Also so richtig, wir werden ja nicht müde zu erwähnen, dass es ja eine ganz hervorragend gut laufende Prototypenklasse in den USA gibt.
Die ja noch die Hände reichen will. Also man überlegt sowohl Standard-Hybrid-Systeme als auch freiere Wahl bei den Chassis, also dass man auch selbst eines bauen kann. Und dann sind die Grenzen zum Hypercar-Reglement plötzlich leicht ins Schwimmen geraten. Also näher kann man nicht mehr zusammenrücken. Die Frage ist nur, ob man will.
Ja, der ACO wahrscheinlich eher beide Arme abhacken, bevor sie irgendwie ein DPI in Le Mans zulassen. Oder sagen, wir übernehmen das von der IMSA. Leider, muss ich dazu sagen. Ich finde, DPI-Klasse entwickelt sich ja wirklich sehr, sehr gut. Und je nachdem. Und
man muss auch sagen, dass die DPI-Klasse momentan noch auch eine große Anzahl an Problemen hat, die man aber dann zusammen lösen könnte. Also es wird in beide Richtungen, beiden Organisationen massiv weiterhelfen.
Und es ist halt auch günstig. Ich meine, der ACO hat ja bei den Hypercars auch ein Budget Cap drin von 20 Millionen oder irgendwie sowas.
Ne? Was übrigens keiner glaubt, selbst Toyota glaubt Verdoppelung.
Also, ja, das wäre
mit 20 Millionen. Das ist fürchterlich ausgeartet, deswegen läuft die ganze Chose. Auch nicht mal ansatzweise.
Naja, richtig. So, also das schon mal so. Aber DPIs kriegst du mit 20 Millionen hin.
Sogar einige, glaube ich.
Ja.
Und ich meine, wir kommen nicht drum rum. Jeder Firmenchef in der Automobilbranche sagt, wir müssen elektrifizieren. Und jetzt schon einen Schritt zu gehen mit ganz simplen Hybridsystemen, damit du nach außen sagen kannst, wir üben schon die Elektrifizierung im Rennauto, auch wenn das auf der untersten Stufe passiert. Es wird überall kommen. Und deswegen, ich kann mich noch dran erinnern, als die DPI frisch kamen, meinte Cadillac, Hybrid im Leben, ihr seid ihr verrückt, und kaum gab es diesen großen Wandel bei der Cadillac-Marke, als es, ja, finden wir eigentlich ganz gut, überlegt euch das mal.
Ja,
und jetzt ist eigentlich der schöne Zeitpunkt, zumindest schon mal mit einem kleinen Standardsystem anzufangen.
Ja, ach, das ist ja, kostet ja auch nichts mehr. Die ist ja quasi von der aus dem Regal rausnehmen. Das ist ja mittlerweile alles durch, also technisch ist kein großes Problem mehr. Da brauchst du auch nicht so wahnsinnig viel entwickeln. Das kann man auch relativ günstig regeln. Von daher, ich finde weiterhin die DPI, ich würde gerne so ein Cadillac mit dem 5,5 Liter Motor in Le Mans die Hünadier runterballern sehen, hören. hören und sehen. Das hätte mir schon, das würde mir zur Freude gereichen. Wie
vor allem die Vielfalt an Marken plötzlich. Also es gibt nicht, so viele Marken gibt es ja auch nicht in der DPI, aber im Vergleich zu aktuellen LMP1 mit Toyota, ja. Dann hört es auch schon auf. Also ja, aber wir werden nicht müde, aber uns hört man ja auch nicht zu. Ist ja eher so das
Problem. Nee, man hört uns nicht zu.
Aber das Interessante ist, selbst positiv gesonnene Webseiten und Journalismusportale fangen langsam an, hibbelig zu werden und veröffentlichen teils sehr kritische Kommentare zu dem Thema. Also der AC ist unter Druck. Es gibt ja auch die ganzen Gerichte über neue Meetings. Mein Liebstes war, dass man Toyota mittlerweile ausgeladen hat, weil die zu sehr auf ihrem Standpunkt beharren. Also es ist brenzlig mittlerweile.
Naja, klar, es geht ja um einiges, ne? So gerade für den ACO. Ich meine, Le Mans wird natürlich weiter stattfinden. Aber es kann natürlich passieren, dass du plötzlich nur eine LMP2 hast, mit einem GTE und einer GTAM und dann irgendwie noch mit LMP3 auffüllen musst, ne? Damit du deine 50 Autos am Start hast. Das sieht da nicht so schön aus. Und dann ist es natürlich auch nicht so wahnsinnig, sag ich mal, in Sachen Sponsoren und Geldeinnahme etc. nicht so richtig toll für den ACO.
Vor allem, was dann auch über die Wupper geht, was ist mit der FIAWC? Die hat dann keinen Zweck mehr, wenn das wirklich so in diese Richtung geht, wie wir das befürchten. Ich meine, es wäre nicht so schlimm, wie es vor einigen Jahren gewesen wäre, weil die ELMS so gut wie noch nie ist, die IMSA ist so gut wie noch nie, die Asian Le Mans Series wird langsam, auch wenn die nicht sonderlich toll ist, aber das ist eine andere Geschichte. Also wir haben genügend kontinentale Stärken, um das aufzufangen, aber aktuell sehe ich keine Zukunft für die WEC.
Schwierig, also wenn sie sich weiter so dumm anstellen, vor allen Dingen, ganz anders. Es gibt eine Klasse, die man nehmen kann mit der DPI-Klasse, die funktioniert, die Fans mögen, die gutes Racing abliefert, wo du gute Marken hast und gute Leute auch in den Autos sitzen, die etabliert ist, die technisch einfach ist, die günstig ist, die im Grunde genommen all das abhakt, abgesehen vom Hybridantrieb.
Was aber auch noch gehen würde als Option. Das ist ja das Schöne da dran.
Eben. Und also im Grunde genommen alle Haken setzt, die du irgendwie brauchst für eine gute LMP1. Und der ACO halt aus politischen Gründen sagt, und nee, das wollen wir halt nicht, weil die Amerikaner das gemacht haben. Auch immer. Naja, mal gucken, also ob die sich da noch aus diesem Loch raus können. Wenn, muss es in den nächsten paar Wochen passieren, wie gesagt, weil die Motoren müssen erstmal gebaut werden.
Ja, Sebring wird ja spannenderweise als Fixpunkt beschrieben. Bin ich gespannt, ob es auch so kommt.
Ja, vielleicht hören wir ja was in Sebring.
Ja, schon wir können was ja gesagt. Mit Schildern und so. Megafon durchs Fahrerlager laufen, vielleicht hört ja einer auf uns.
Genau, das sollte doch möglich sein. Besucht mal den ACO und sagt, so geht das nicht weiter, wir haben die Lösung gefunden.
Das ist eine super Idee, eine kleine Demonstration.
Ich glaube sogar, dass wir das in Amerika hinbekommen, weil die Amis sind mittlerweile auch richtig, richtig sauer auf die Entwicklung. Erst recht nach der Nennliste, die ja vor kurzem veröffentlicht wurde, wo sie ja MSR, also das eigentlich das Heinricher-Team mit den Damen rausgekegelt haben, die eigentlich relativ sicher waren, dass sie den Platz auch kriegen werden.
Jo, das war auch nicht besonders freundlich. Aber sie sind ja auf der Nachrückerliste. Normalerweise fliegt ja immer noch oder andere Le Mans. Von daher Chancen zumindest gegeben, dass sie da was machen können. Ja, mal gucken, wie die IMSA, die WEC sich da aus dieser Todesspirale, die sie sich selber eingebrockt haben, wie sie sich wieder rauswinden kann. Ich habe da auch kein so gutes Gefühl im Moment, aber mal schauen.
Vor allem, weil ja das momentane sportliche Herz mit der GTE Pro auch extrem in Stingern kommen könnte, wenn BMW wirklich aussteigt.
Ja, wenn Ford ist weg.
Ford ist weg, BMW wackelt und dann ist die GTE Pro schon extrem hartes Brot.
Ja, und dann hast du, wenn BMW auch aussteigen sollte, hast du noch Aston, Porsche und Ferrari.
Und Corvette wird sich garantiert nicht zwingen lassen. Die haben so viel Geld in Shanghai in den Sand gesetzt, weil sie da quasi schon hin mussten. Ja. Ich glaube, zig Millionen hat das gekostet, nur um in der etwas veränderten Lackierung chancenlos bei Regen, um diesen trüben Kurs zu fahren.
Ja, nee, also der Aston kommt ganz bestimmt nicht in die CD machen. Und wie gesagt, Ford ist raus, es ist kommt auch, es ist im Moment auch niemand in der GTE Pro, der da nachrücken könnte. Ne? Also herstellermäßig habe ich nichts gehört.
Ja, Brabham, aber das nehme ich erst ernst, wenn es wirklich kurz vor knapp ist.
Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Das weiß ich auch gar nicht, ob der das Geld hat, da aus einer GTE-Variante zu bauen, aus dem GT3. Naja, bisschen besser läuft bei der IMSA. Die natürlich auch
mal gute Laune zu schaffen.
Um mal auch gute Laune zu machen. Immer nicht immer alles so negativ hier in diesem Podcast. Natürlich läuft bei der IMSA ganz hervorragend. Wir hatten ja das sehr schöne Rennen in Daytona. Das war
mit dem etwas unschönen Ende, um doch wieder meckern zu müssen.
Ja, okay, aber es war zumindest...
Bis in die Nacht hinein, Ausgang nachts, war es eines der besten Sportwagenrennen, die ich je gesehen habe.
Genau, es war dann halt wettertechnisch ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite, das Rennen an sich war schon ziemlich klasse. Also da kann man, mal abgesehen vom Wetter, wie gesagt, da kann dann die IMSA auch nichts für. Das war schon super. Es gibt noch keine, wir machen den Aufzeichnung ein bisschen früher, weil, wie gesagt, die Kollegen alle weg sind, gibt es noch keine Entry-List für das Rennen in Sebring für die 12 Stunden. Deswegen können wir leider keine dritten Fahrer aufzählen. Das sollten aber fast immer die üblichen Verdächtigen sein. Also große Überraschung erwarten wir da nicht. Es gibt wohl ein paar Änderungen, aber bei der Bob mal wieder. Die ist nach sowieso passend für die Rundkursrennen. Das ist dann auch hiermit passiert. Überraschenderweise hat man dem Mazda in der DPI-Klasse 10 Kilo draufgeballert und 4 Kilo Sprit rausgenommen. Nee, 4 Liter Sprit rausgenommen. Finde ich überraschend. Ich meine, die waren zwar schnell, die Mazdas, aber die waren jetzt auch nicht so.
Ja, ist, glaube ich, so eine kleine Schelte für die Rekordzeit, die sie gefahren haben. Ich meine, ja, 10 ja, stimmt, Kilo, Mann, im Vorgespräch hatte ich gemeint, 10 Kilo ja. sind nix, das nehme ich jetzt aber im Nachhinein ein bisschen zurück, weil es sind ja immer noch Prototypen, aber es ändert jetzt nicht die Welt.
Nö, ach, das tut denen jetzt nicht so weh, was ihnen wahrscheinlich ein bisschen mehr weh tut, ist, dass sie, ein bisschen auch bei der Leistung beschränkt wurden.
Ja, vielleicht hält der Motor dann besser. War ja leider wieder ein Griff, ist, zumindest bei einem Auto.
Ja, hat schön geflammt, die Kiste. Ich guck gerade noch mal in die alte Bob, dann kann ich nämlich sehen. Ich bin im Falschen. Ich dachte gerade, da fehlt noch was. So, hier ist der Bob-Table von Daytona. Dann kann ich nämlich sehen, wie die Drehzahl. So, und sie haben dem Mazda... Och, nö, haben wir nicht so viel gemacht. Ich weiß gar nicht, was sie da geändert haben. Eigentlich ist es gleich geblieben.
Ja, die haben ja auch wie in der SAO Grundstreckentypen, anhand deren sie die Bob schaffen. Und ich glaube, hier ist die rote Markierung dahingehend zu verstehen, dass man es für den grundlegenden Streckentyp jetzt so belassen hat.
Obwohl ja, es doch, sie haben,
anders
sie haben,
nötig gewesen wäre.
In der zweiten Kommastelle haben sie was verändert beim Ladedruck, aber es ist echt minimal. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Sie haben dem Acura mehr Leistung gegeben und sie haben dem Nissan mehr Leistung gegeben, aber echt nur minimalst. Und sie haben auch dem Cadillac mehr Leistung gegeben. Die haben den Restrictor um 3 Millimeter aufgemacht. Ich meine, an Leistung mangelt es dem Cadillac ja eigentlich nicht. Naja. Und sie haben die Drehzahl haben sie nicht verändert. Auf jeden Fall haben sie den Mazda tatsächlich ein bisschen abgestraft. Was ich erstaunlich finde. Ja klar, kann wegen der schnellen Runde gewesen sein.
Was aber wirklich hart wäre, weil im Rennen, ja gut, im Rennen waren sie auch schon am Anfang, das muss man auch sagen. Ja. Aber ich weiß, gut, das ist jetzt so ein bisschen Diskussionspunkt. Muss man als BOP-Kommission Haltbarkeit mit einberechnen? Ich glaube eigentlich nicht.
Nö, das.
Wenn man so von der Randspitzenleistung ausgeht, also Qualifikation, erste Runden, waren sie schon extrem schnell in Daytona.
Ja, mal gucken. Ich meine, Sebring ist dann halt wieder, also ich meine, gut, die tun natürlich weh in Sebring, das ist klar, aber
man weiß ja auch, und vor allen Dingen, dass sie auch einen etwas kleineren Tank jetzt haben. Das ist natürlich auch nicht so schön, aber denke mal, dass sich das umfahren lässt. Sie sind immer noch leichter zum Beispiel, oder der Mazda ist immer noch mit das leichteste Auto im Feld. Ne? Die Cadillac wiegen 950 Kilo, die Mazda 915, der Nissan 935 und der Akku 940. So was die Favoriten angeht, tja, schwer, ne? Ich würde jetzt, also Nissan sicherlich noch nicht. Ich glaube, dass sich Corda noch ein bisschen schwer tut, bis man da so richtig das Auto verstanden hat. Das wird schon noch ein paar Rennen brauchen.
Nochmal so
nach. Debüt lief ganz gut, ja, ja.
Zum Ende hin kam es ja auch.
Ja, war solide, ne?
Genau, also, dann kam das Technikproblem.
Ja. Es würde mal Zeit für die Acura, ne?
Ja, wieder bitter so gewesen.
So langsam, aber sicher, dass man mal ein Rennen gewinnt. Herr Penske ist wahrscheinlich auch schon stocksauer. Dass bisher noch keiner der Klassiker gewonnen wurde. Und das wäre doch mal ein Ding, Sebring zu gewinnen. Aber dürfte schwer werden gegen die Cadillac Armada.
Ja, es ist... Es war interessant, vor allem in den letzten Regenrunden, wo ja zum Beispiel Fernando Alonso die Acura richtig abgezogen hat. Ich war ja nicht, glaube ich, auch im Duell mit Alexander Rossi. Und ich glaube nicht, dass die so viel unterschiedlicher sind in Sachen Qualität. Also in den Details hat der Acura scheinbar noch ein paar Probleme.
Ja.
Aber geben sie ja auch selbst zu. Die haben jetzt ja einen ganz großen Techniker dahin geschickt, der nicht nur in den äußersten Notfällen kommt.
Ja.
Also man arbeitet und man kommt auch immer näher ran, aber da hast du vollkommen recht, es wird mal Zeit für einen größeren Sieg.
Ja. So ein Klassiker sollte man doch Penske sicherlich gerne noch auf die Fahne schreiben, wobei er, als er in Daytona gefragt wurde, welches Rennen er denn unbedingt noch gewinnen will, aus der Pistole geschossen gesagt hat, Le Mans.
Auch jemand, der freundliche Grüße an den ACO schickt. Wir sollten einen Brief zusammenschreiben.
Ja, tatsächlich. Klar, er wäre mit seinen Acuras der Erste, der nach Le Mans geht, um das Rennen zu gewinnen. Das fehlt ihm tatsächlich. Dann hat die Bob natürlich auch zugeschlagen in der GTE Pro. Da gibt es minimale Veränderungen. Man hat ein bisschen mit den Gewichten wieder gespielt. Das ist ja auch nichts Neues. Der Ferrari darf 10 Kilo rausnehmen. Der Ford darf 10 Kilo aufladen. Und der Porsche darf 10 Kilo rausnehmen. Was ich angesichts für Sebring ganz erstaunlich finde. Denn ich weiß ja, man weiß ja noch nicht, wie das Wetter wird. Und denn wenn es regnet, ist das Porsche-Land dann. Da hat der eben gesagt, in der WEC schwieriger für die, aber ja. Da die Core-Mannschaft in die Daten hat ja aus Sebring, ist das eine andere Hausnummer. Gehe ich mal von aus.
Und mit den es sind keine groß, aber mit den minimalen Änderungen im Reifenkontingent wird es auch nochmal spannend werden. Weil eine der Hauptgeschichten der letzten Jahre war ja, wie die Teams in die Nacht hineinkommen. Und da ja Porsche extrem viel Reifenentwicklung betrieben hat, war das so ein bisschen wie ein Steckenpferd.
Ja, das könnte eine ausschlaggebende Geschichte sein, zumindest wie gesagt in der IMSA. Zumal die Autos bobtechnischer, wie wir auch schon sagten, eh enger zusammenliegen als jetzt verglichen mit dem ACO WEC-Variante. BMW wird sich freuen, die haben einen auf den Deckel gekriegt und den ist der Ladedruck runtergesetzt worden. IMSA halt. Wobei die BMWs ja nun auch in Daytona jetzt auch nicht gerade wirklich wahnsinnig schnell unterwegs waren. Dafür haben Ferrari und die Ford einen etwas erhöhten Ladedruck zugesprochen bekommen.
Hat sich Risi eigentlich schon zur Teilnahme bekannt? Oder ist das so eine Art Friedenserklärung?
Nee,
kommt doch mal vorbei.
Naja, die Bobs werden ja so oder so gemacht. Weil
deswegen.
Soweit ich weiß, ist Risi am Start in Sebring. Die waren nur Daytona.
Da gab es auch die schönen Interviews mit den riesigen Leuten, die über das Radio an der Strecke die IMSA komplett zerrissen haben. Das war sehr, ja, und halt sehr, auch sehr erstaunlich.
Weil sie halt wegen der Bobs so sauer sind. Und jetzt hat offensichtlich die IMSA das korrigiert. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder so ein Witz, weil, wie gesagt, Risi auch gar nicht da ist. Soweit ich weiß. Wie gesagt, ich habe noch keine Nennliste, aber ich habe nichts gehört von Risi, dass sie da starten. Ja, jetzt neu, dass sie da starten. Sicherlich Favoriten, wie gesagt, Porsche, das ist, glaube ich, ein bisschen enger. Ich meine, die BMW würde ich tatsächlich ein bisschen rausnehmen, aber die Corvette, die Ford und die Porsche sind da ziemlich gleich auf. Ich denke, da dürfen wir uns auf ein super, super Rennen freuen, zumindest in der IMSA, also in der GT Pro-Variante der IMSA.
Ja, wird, glaube ich, wieder der Klassiker sein. Irgendwie in die Nacht hineinkommen, dann das Reifen-Delta perfekt anvisieren und dann letzte Caution ab die Post.
Genau, letzte Caution ab die Post. Es geht ja gerne in der letzten Stunde nochmal rund. Also von daher dürfte das ganz spannend werden. Ebenfalls eine ganze Menge Bewegung gab es in der Bob für die AM. Also GTD, GT3, nicht AM, GT3.
Naja, ist ja quasi das Äquivalent, kann man schon so sagen.
Genau. Und da hat es keine großen Veränderungen gegeben. Die Mercedes dürfen ein bisschen zulegen, laden, wie immer. Die Lexus auch minimal 5 Kilo. Ansonsten gibt es nur kleinere Veränderungen im Bereich.
Das hängt auch damit zusammen, dass die neuen Autos jetzt noch ein bisschen nachjustiert werden müssen.
Genau.
Das sind alles also wirklich passende Kleinigkeiten. Und man muss auch übrigens sehr, sehr loben, die Bob mit den neuen Autos, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht von der SAO homologiert waren, war sehr gut.
Ja.
Kann man nichts aussetzen.
Da haben sie gut hingekommen, ja. Also sie machen, also ich finde sowieso, die Bob-Arbeit der IMSA ist deutlich besser als das, was in manch anderen Serien läuft. Die kriegen das hin, dass die Autos wirklich einigermaßen gleich gematcht sind. Der GT3 nicht immer. Da hast du aber auch so viele unterschiedliche Konzepte, dass es auch ein bisschen schwierig ist. Da der M6, der auch mittlerweile ein bisschen älter ist, geht da mittlerweile ziemlich unter. Dafür sind die Acura halt relativ schnell, was bestehend weiter immer gut unterwegs, die Audi und die Lamborghini. Und die Lexus darf man auch nicht unterschätzen, weil die scheinen jetzt mit dem, seitdem sie von Gentilozzi weg sind, doch ein bisschen besser zu gehen. Also zumindest in Daytona lief es ein bisschen besser.
Aber auch wieder der Klassiker, über die Distanzen weg wird es dann schwierig. Aber jetzt haben sie es ja mal durchgezogen bekommen. Und durch die Disqualifikation, durch die Fahrerzeitenproblematik sind sie ja wirklich mit einem Top-Ergebnis nach Hause gefahren.
Genau. Also das scheint schon ein bisschen besser zu laufen, als das vorher der Fall war. Ja, die Mercedes, die GT3, waren gut in Daytona, besser als ich erwartet hatte. Du hattest das ja vorher gesagt, dass sie schnell sind.
Das liegt ein bisschen damit zusammen, dass der Mercedes trotz seines Alters immer noch mit Abstand das netteste Auto ist, was vor allem Amateuren entgegenkommt. Es ist einfach es ist quasi der Fernando Alonso unter den GT3 Autos. Es passt einfach vieles. Es ist einfach konstant. Es ist gut zu fahren und es gibt keine großen Schwächen im Konzept. Deswegen gab es keine Gründe, ein neues Auto oder ein Evo-Paket auf den Markt zu bringen.
Nö, zumal sie so das Auto weiter mit dem 6,3-Liter Motor durchhomologieren können. Darum geht's ja auch. Der hat ja nicht den neuen Turbo, den die anderen drin haben, sondern fährt ja noch den alten. Und der ist halt auch etwas, bulletproof.
Jo.
In dem Sinne. So.
Was ich interessant fand in Interviews mit AMG GT3 Teams, die haben auch gesagt, das Auto hat immer noch Entwicklungspotenzial. Das hat mich echt erstaunt. Nein. Also vor allem Riley hat angemerkt, wir brauchen auch kein neues Auto, weil wir den GT3 auch immer noch besser kennenlernen, obwohl er schon auf einem verdammt hohen Niveau ist. Also
krass.
Großes Lob an AMG. Also da haben sie wirklich was extrem Gutes auf die Räder gestellt.
Ja, das Auto, wissen wir ja, das super, super schnell und super gut. Wir sehen es ja auch immer in der VLN, die jetzt dann auch bald
wieder losgeht. Das Erstaunliche ist, GT3-Autos altern ja eigentlich sehr schlecht. Also wenn wir noch jetzt die aus der letzten Generation und aus der vorletzten Generation daneben stellen, wundern wir uns, was in den wenigen Jahren passiert ist. Aber der AMG hält sich und wenige
Weil das GT3-Reglement auch dafür sehr klug dann eben auch aufgemacht ist. Ich meine, Ferrari hat jetzt den 488 laufen, haben aber auch gerade jetzt die neue, nicht neue Variante, aber Modellpflege vom 488 vorgestellt. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass nächstes oder übernächstes Jahr diese Variante dann am Start ist. Aber im Grunde genommen neuer Ferrari 488 mit der etwas veränderten Aerodynamik und so weiter, aber halt kannst du weiter eben, beziehungsweise du kannst es halt relativ günstig über GT3 dann eben laufen lassen. Und das ist dann schon toll. Nee, ich bin auch, ich meine, jetzt hier einen Sieger auszumachen, irgendwie in Sebring, sehe ich, da möchte ich mich gar nicht erst aus dem Fenster lehnen. Das ist ein bisschen anstrengend.
Ich bin versucht, so wie immer zu sagen,
so wie
dass immer. Eine sehr inhaltsleere Aussage ist. Und ich darf auch nochmal loben. Ich hatte ja in der Vorschau oder auch generell in Gesprächen erwähnt, dass einige neue Teams relativ spannend sind, die dazu gekommen sind. Und die haben sich auch nicht schlecht geschlagen. Die
haben sich ganz gut geschlagen.
Also die Breite ist nochmal besser geworden, was schon einiges aussagt in der GTD. Und vor allem, das jetzt ja übergeht in den normalen Betrieb ohne Gaststarter, also jetzt wird, glaube ich, bestimmt nochmal ein Sebring 1-2 geben, vor allem auch durch diese Einteilung in Endurance Cup und Sprint Cup. Aber jetzt geht's halt langsam zu den richtig klassischen Teams der GTD auch über. Und da haben wir eine tolle Meisterschaft vor uns. Das wird wieder absolut.
Auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall dieses Jahr eine Kiste. Und wie gesagt, hier sehe ich auch, dass die Lamborghini und die Audi in Sebring sicherlich die Rolle spielen werden. Aber wie gesagt, die Acura darf man auch nicht unterschätzen, die echt schnell sind. Und da, also echt hart, da eine Entscheidung zu treffen, wer da die Nase vorne hat. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr auf beide Rennen, also sowohl das WEC-Rennen als auch das IMSA-Rennen. Es wird auch toll.
Man hat bei der WEC auch das Gefühl, dass das mal wieder ein gutes Rennen werden wird, weil da bin ich jetzt mal sehr ehrlich, die 6-Stunden-Rennen sind bei mir wirklich schon haarscharf an der Grenze, zumindest den Hals raushängen. Da waren jetzt sehr schlechte dabei. Und ich glaube, allein von der Strecke her kann das Rennen nur gut werden.
Ja, bei den 6-Stunden-Rennen, ich meine, da hast du einfach das Problem, dass LMP1 ist. Also das fährt Toyota da halt vorne weg. Und die fahren da konkurrenzlos weg, die fahren mit Reserven. Und so, das war's. Und da haben die anderen, die Privaten, natürlich keine Chance. Von daher, jetzt Toyota da nicht einmal disqualifiziert worden wäre, hätten sie alle Rennen dieses Jahr in dieser Saison gewonnen. Kann man zumindest von ausgehen. Also, ich meine, ich freue mich auf das WEC-Rennen, weil ich denke, dass, bin ich mal gespannt, ob, nachdem sie jetzt die Bob geändert haben, ob die Rebellion vielleicht teilweise so zumindest in den ersten 1-2 Stunden ein bisschen näher dran sein können und ein bisschen Druck ausüben. Das sah wohl beim letzten Rennen in Shanghai gar nicht so schlecht aus. Vielleicht ist es, und da haben wir nochmal nachgelegt, vielleicht kann die Rebellion tatsächlich ein bisschen noch dem Toyota auf die Pelle rücken. Glaub's aber ehrlich gesagt nicht so. Toyota war auch lange testen in Sebring, weil sie noch nie da waren oder lange nicht mehr da waren. Aber ich freue mich auch auf das IMSA-Rennen, weil der Klassiker macht halt echt Spaß.
Ich muss auch sagen, ich freue mich auch sehr auf die Pilot Challenge mit den GT4 und TCR. Da war der Auftakt. Stimmt, gut, er war so mittelhin plötzlich ein ziemliches Crashfest, aber hat schon Spaß gemacht.
Ja, stimmt. Das war ist eine lustige TCR. GT4 TCR. Ja, soweit das. Es wird ein hartes Wochenende, das da auf uns wartet, denn das geht, wie gesagt, Freitag schon los mit der WEC in die Nacht rein, dann ist dann auch am nächsten Morgen schon die Quali von der Formel 1, das schließt sich da irgendwie ab, ich habe die Zeiten noch nicht ganz im Kopf. Und dann ist das IMSA-Rennen dann am Samstag und zieht sich ja dann in den Sonntag rein und ach je, das wird dann wieder die Formel 1 und abends gibt's dann auch, glaube ich, also Spaß!
Also mit Rich Energy eindecken.
Ja, nee, so sicher nicht. Ich werde dann wohl eine Cola trinken, ausnahmsweise mal. Das hält
aber hoffentlich
dann
nicht zwei.
Vor allem wir wollen es nicht übertreiben. Ja, soweit unser Blick auf die WEC und auf die IMSA. Beim nächsten Mal ist auch Flo wieder dabei, beziehungsweise wird uns natürlich dann, er wird ja wahrscheinlich so ein bisschen auf den kleinen Spion spielen, wenn er denn schon vor Ort ist und im Fahrerlager ist. Da fällt mir immer wieder was auf und ein. Ich bin gespannt, was ihr berichten werdet. Hoffentlich klappt das technisch, dass ihr vielleicht mal das ein oder andere Update geben könnt, wenn ihr da unterwegs seid. Wir hören uns dann zum nächsten Podcast. Der geht dann, glaube ich, in die reguläre Phase. Gucken wir mal, ob wir nach direkt die Woche nach diesem Riesenwochenende noch ein herzaubern können oder ob wir das die Woche danach machen. Das hängt ja auch sicherlich so ein bisschen davon ab, wie fit ihr dann wieder seid und wie das so mit der Zeit ist. Aber wir machen auf jeden Fall dann eine Nachberichterstattung zu diesen ganzen Rennen und zu dieser ganzen Geschichte und natürlich auch der Formel 1. Ich danke auf jeden Fall euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Wenn ihr Fragen habt und so weiter, in die Kommentare oder in den Chat. Danke Phil, danke Andi fürs Mitreden und Diskutieren heute. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem kommenden Wochenende, mit dem sehr langen Wochenende. Deckt euch gut ein, verrammelt die Tür, denn es gibt jede Menge Motorsport. Viel Spaß dabei und bis bald. Tschüss. Racing.